Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Mein Gast heute, würde ich denken, ist der ideale Radiogast, weil sie nämlich vor allem für die Ohren arbeitet. Anke Nicolai ist mein Gast. Sie macht die Szenen und die Bilder von Film und Theater hörbar. Sie ist Audiodeskriptorin, also akustische Bildbeschreiberin. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Nicolai. Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank.
Jetzt machen wir mal gleich die Probe aufs Exempel. Machen Sie unser Studio mal sichtbar, also hörbar.
Ja, wir befinden uns in einem sehr kleinen Studio. Das besteht vor allem darin, dass in der Mitte ein großer Tisch steht mit mehreren Sitzplätzen. Bei jedem Sitzplatz gibt es ein Mikrofon, das wie an so einem Schwenkarm quasi installiert ist. Und dann gibt es in diesem Raum jeweils an den Schmalseiten zwei sehr große Glasscheiben, die quasi die Verbindung zu den Nachbarräumen darstellen. Dort sitzen dann die MitarbeiterInnen wahrscheinlich aus der Redaktion, die das Ganze mitverfolgen. Und ansonsten ist dieser Raum hier aber fensterlos. Die Wände sind alle, ich würde sagen, gedämmt. Und es gibt von der Decke so eine Art Leuchtstoffröhren, aber mit so milchigem, sehr warmem Licht.
So, jetzt wissen alle, wie eigentlich sehr unprätentiös das hier aussieht. Also ganz das Gegenteil von schick, sehr technisch. Jetzt haben wir es mal verraten. Anke Nicolai hat es hörbar und sichtbar gemacht. Ich war mal sehr gespannt, womit Sie anfangen. Aber natürlich mit den Mikrofonen, ist klar. Wir reden heute über Audiodeskription, Bildbeschreibung von Filmen. Das ist nämlich die Arbeit meines Gastes, die Arbeit von Anke Nicolai. Sie haben eben zu mir gesagt, jetzt habe ich die Farbe vergessen. Ist das wichtig?
Ja, unbedingt. Also Farben gehören dazu, um natürlich eine Atmosphäre zu vermitteln, um aber auch keine Eintönigkeit aufkommen zu lassen. Und viele blinde Menschen sind spät erblindet. Sie sind also mit Farben groß geworden. Farben haben immer eine Bedeutung und stellt auch tatsächlich immer einen Mehrwert an Informationen dar. Von daher ist Farbe bei der Audiodeskription unerlässlich. Mhm. Und um das vielleicht noch nachzuschieben, also dieses Studio ist in hellgrau, beige und auch Orangetönen gehalten und die Fensterscheiben sind von Holzrahmen umgeben.
Wenn wir jetzt uns mal eine Filmszene vorstellen, zum Beispiel auf dem Marktplatz, wo wahnsinnig viel los ist, was machen Sie davon hörbar?
Wichtig ist, sich immer auf die Haupthandlung zu konzentrieren und zu schauen, um was geht's eigentlich. Also ist der Marktplatz jetzt quasi nur ein Füllbild, um einen Ort einzuführen? Dann würde ich ganz kurz sagen, ein belebter Marktplatz oder viele Menschen auf einem Marktplatz, vielleicht sogar ein Blick von oben. Und dann muss ich mich natürlich auf die Protagonistinnen konzentrieren, die dann möglicherweise ins Bild kommen und eine Handlung machen, weil das ist unser Hauptfokus. Aber natürlich gehört das sozusagen drumherum dazu, um den Ort einzuführen.
Wenn Sie den Ort von oben, wie Sie eben gesagt haben, einführen wollen, dann müssen Sie ja mal oben gewesen sein.
Also je nachdem, wie die Kamera es uns zeigt. Ne? Also wenn es quasi tatsächlich diesen Draufblick gibt, dann fangen wir das auch ein und sagen, ein Blick von oben oder ein Marktplatz von oben. Das ist ganz wichtig, auch im Unterschied zu anderen Audiodeskriptionen für andere Bereiche, dass wir quasi die Kameraführung bei Film explizit mit erwähnen, wenn sie auch tatsächlich eine dramaturgische Bedeutung hat, was ja oft der Fall ist, dann nehmen wir das auf jeden Fall auf. Und das bedeutet auch von nahem oder in Nahaufnahme oder von weitem oder eben ein Blick aus großer Höhe oder der Blick steigt in die Höhe oder der Blick nähert sich, wenn zum Beispiel eine Gefahrensituation ist und wir noch nicht wissen, kommt jetzt der Mörder sozusagen aus dem Hinterhalt, dann ist es erstmal der Blick, der sich jemandem nähert.
Ne? Das finde ich jetzt ganz spannend, was Sie sagen. Man sieht ja das alles noch nicht, was Sie vielleicht schon wissen, was der Film dann an Spannung auch überträgt.
Genau, also das ist natürlich die Gratwanderung. Ne? Also wir dürfen nichts vorwegnehmen. Also wir wissen natürlich schon, wer in dem Fall möglicherweise der Mörder oder die Mörderin ist, aber müssen da dem Film folgen, ne? Und der Dramaturgie des Filmes. Und wenn aber die Kameraperspektive spannend ist, müssen wir versuchen, diese natürlich adäquat in Sprache zu übersetzen. Also das ist unsere Aufgabe in dem Fall.
Wir hören uns mal eine Szene an, die Sie, ich glaube, Sie waren es auch, eingesprochen haben.
Der Vorhang hebt sich. Wir befinden uns auf dem Dach des Theaters. Es ist sehr heiß. Rechts sitzt Hattie, sie raucht und fächelt sich Luft zu. An der Rückwand zeigt ein Prospekt den Blick vom Dach hinunter auf das Hafenbecken von Baltimore. Paul klettert durch eine Dachluke und schiebt eine Getränkekiste über den Boden. Hattie nimmt sich eine kalte Flasche heraus. Sie hält sie an ihre Wange.
Oh, man. Ha.
viel zu heiß.
Kiss Me Kate hatten vielleicht jetzt auch einige erkannt. War das ein Musical oder war das ein Film?
Das war jetzt ein Musical von der Oper in Graz.
Das haben Sie da direkt eingesprochen.
Genau, das ist eine Live-Beschreibung, die dann vor Ort passiert. Und die blinden ZuschauerInnen hören dann das Ganze über einen Kopfhörer und über einen Funkempfänger mit. Und genau, das wird live simultan eingesprochen, weil auch Tänzer, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, SängerInnen tatsächlich auch variieren in den unterschiedlichen Vorstellungen.
Ja, die vielleicht was weglassen oder so, was sie sonst
wüssten.
Durchaus,
ja.
Da haben wir schon einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Genres. Also wenn Sie im Theater, Sie sprechen auch Theater an, Sie sprechen nicht nur Film oder Fernsehen an. Bleiben wir vielleicht am Anfang jetzt nochmal vor allem bei dem Bild, was Sie eben beschreiben müssen. Bewegungen, Gesichtsausdrücke und so weiter. Wenn jetzt beispielsweise jemand zwinkert, dann kann es ja sein, dass er wegen der Sonne zwinkert. Es kann aber auch sein, dass er neckisch zwinkert oder dass er so ein bisschen vielleicht schüchtern ist und deswegen zwinkert. Was sagen Sie? Wie beschreiben Sie sowas?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, da die richtige Interpretation zu finden. Von daher ist unser oberstes Gebot eigentlich so neutral und wertfrei wie möglich zu beschreiben, um da gar nicht so viel vorzugeben. Weil es transportiert sich tatsächlich sehr viel schon über die Filmstimme, also über das, was die SchauspielerInnen, wie sie etwas sagen. Und wir sind ja nur quasi ein Hilfskonstrukt, das nochmal zu unterstreichen. Und oftmals suchen wir dann schon ein Adjektiv, indem wir sagen, wütend zieht sie die Brauen zusammen oder verärgert stapft sie davon oder so. Und in der Regel wird das abgeglichen mit einer blinden Kollegin oder mit einem blinden Kollegen, um das gemeinsam zu besprechen. Macht das für dich Sinn? Kannst du dem jetzt so folgen? Oder ich für meine Begriffe, wenn ich mich in die Figur hineinversetze, dann würde ich denken, das ist diese Reaktion. Mhm. Und in der Regel kriegen wir das ganz gut raus und tappen jetzt nicht tatsächlich daneben.
Sie haben ja, das haben wir eben gemerkt, an der Stelle nur sehr wenig Zeit. Ich meine, wenn es ein Musical ist, dann ist es natürlich noch mal besonders knapp die Zeit bemessen, weil die Musik ja diese große Rolle spielt. Aber auch im Film passiert ja dauernd etwas. Sie haben nur wenig Zeit, überhaupt die Umgebung zu beschreiben.
Ja, das ist im Grunde das Grundproblem unserer Arbeit, dass wir generell also wirklich nur sehr kurze Lücken zur Verfügung haben. Und die müssen wir präzise und mit dem absolut Wesentlichen füllen. Und da sind wir eigentlich schon bei der Hauptaufgabe unserer Tätigkeit, indem wir eigentlich permanent mit Reduktion arbeiten. Wir müssen also sozusagen immer wieder neu schauen, okay, was ist eigentlich die Essenz dieser Szene oder dieser Handlung oder der Bewegung oder so. Aber es gibt so ein paar Grundsachen, die sind wesentlich. Also wir müssen immer sagen, wo sind wir, wer ist da, was passiert. Und natürlich auch, ist es hell, ist es dunkel, also sind wir am Tag, sind wir in der Abendstimmung, regnet es, scheint die Sonne. Also auch diese Dinge sind wesentlich. Aber tatsächlich müssen wir ganz oft sagen, die Kommissare sitzen im Auto. So, und wenn dann noch Platz ist, dann kann man sagen, sie trinkt aus einem Kaffeebecher, er schaut nach vorn und zieht an einer Zigarette oder so, ja. Wenn dafür aber kein Platz ist, dann ist es nur wesentlich zu sagen, dass diese beiden Personen in diesem Auto sitzen.
Sie beginnen mit der Arbeit, indem Sie wahrscheinlich den Film x-mal gucken.
Einmal komplett, genau. Und dabei werden dann eigentlich schon die meisten Notizen gemacht. Also ich schreibe mir auf, wer kommt vor, wo sind wir, gibt es bestimmte Recherchethemen, die wichtig sein könnten. Und dann geht's los und dann hangelt man sich quasi von Szene zu Szene vor. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir am Tag in der Regel zwischen 15 und 20 Filmminuten schaffen zu beschreiben. Und dann braucht man also für 90, 100 Minuten Film ungefähr 5 bis 6, manchmal auch 7 Tage, bis man dann so durch ist. Man macht sich an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder nochmal Notizen, zum Beispiel, das muss ich nochmal nachprüfen oder wirklich nochmal gucken, ist es die Jacke oder ist es der Mantel? Das klingt jetzt profan, das ist aber tatsächlich, das sind so typische Fehler, die vorkommen. Das ist ganz wichtig, dass dann auch, wenn so ein Text fertig ist, nochmal eine Redaktion drauf guckt und die genau auf diese Sachen achtet. Auch auf die Continuity im Grunde, die beim Film ja auch so wichtig ist, ne? Dass die Anschlüsse eben auch stimmen und dass die Informationen auch immer die gleichen sind. Damit ein blinder Mensch, der später zuhört, eben nicht irritiert wird oder in irgendeiner Weise verunsichert wird, weil er auf einmal eine Information hört, die es vorher noch nicht gab.
Wir wollen den Weg der Audiodeskriptorin Anke Nicolai so ein bisschen nachzeichnen. Wir beginnen ganz früh in der Kindheit, Frau Nicolai. Szenen sichtbar machen, das hat bei Ihnen nämlich zur Kindheit dazugehört.
Ja, also ich habe einen fast blinden Vater, Also fast heißt, er sieht wirklich nur noch bruchstückhaft, wenige Prozent. Also er gilt quasi als blind. Damit war das Alltag bei uns. Ne? Also sowohl er als auch viele blinde Freunde von ihm oder ich bin auch mit blinden Kindern ins Fanlager gefahren, genauso wie meine Schwester eben auch. Das war also völlig normal für uns. Wir sind damit eben groß geworden, diesen Menschen, die diese Beeinträchtigung haben, zu unterstützen, ihnen zu helfen und vor allem mit unserer Sprache auszuhelfen, indem wir Dinge beschreiben oder auch Hilfestellungen geben, wie Achtung, da kommt jetzt eine Treppe oder Achtung, da ist ein Poller im Weg oder so. Von daher war das also für mich oder ist es nach wie vor für mich eine völlige Selbstverständlichkeit und auch in dem Sinne kein Handicap, sondern es ist einfach eine Andersartigkeit, ja, die eben jemand mitbringt.
Und so wurde in Ihrer Familie offenbar ja auch damit umgegangen. Ihr Vater auch ging so mit seiner Blindheit oder fast.
Ja, total. Also der hat trotzdem studiert, der hat auch einen Doktortitel gemacht, der hat als Journalist gearbeitet. Also der ist bis heute ein ganz aktiver Mensch. Also er lässt sich durch seine Sehbehinderung quasi in keinster Weise einschränken.
Sie sind 1976 in Ost-Berlin geboren. Wenn Sie sich an Ihren Vater, also auch damals oder in Ihrer Kindheit erinnern, musste er sich durchkämpfen wegen seiner Behinderung?
Ja, auf eine Art bestimmt. Und andererseits, glaube ich, ist er einfach so ein sehr starker Mensch, also der das quasi gar nicht als Hürde wahrnimmt, sondern einfach seine Ziele sich steckt. Also das hat auch was mit Persönlichkeit zu tun, ne? Und diese Ziele auch erreicht. Und natürlich, ja, er hat diese Sehbehinderung oder Blindheit, die hatte er. Aber das war eben tatsächlich, er hat das viel ausgeglichen und viel kompensiert, sicherlich auch viel durch die Unterstützung meiner sehenden Mutter, das muss man schon auch sagen. Aber trotz allem hat er sich in keinster Weise irgendwie unterkriegen lassen, sagen wir es mal so. Ne? Also er konnte die Dinge tun, und die er wollte, und das bewundere ich auch an ihm, also bis heute. Und ich glaube auch, dass es eben nichts damit zu tun hat, ob jemand eine Behinderung hat, auf eine Weise. Andererseits gibt es natürlich, das sehe ich ja auch, und deswegen bin ich ja nicht nur Unternehmerin, sondern ich sehe mich schon auch als Aktivistin in dem Bereich, tatsächlich gesellschaftliche Grundprobleme, dass eben das Thema Inklusion überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass wir ganz viel dafür tun müssen, dass es mitgedacht wird und dass es eigentlich ganz normal dazugehören sollte in unserem Alltag, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Beeinträchtigungen genauso an den Dingen teilhaben können wie alle anderen auch. Und dass es auch kein Luxus ist, Inklusion sich zu leisten, sondern es gehört zur Gesellschaft und zur Demokratie dazu, Menschen mit jeglicher Behinderung einfach mitzudenken und sie nicht auszugrenzen.
Wir merken aber immer wieder, dass es dann doch an den Menschen, die mit dieser Behinderung leben und an ihrem Umfeld liegt, es immer wieder in unser aller Gewissen zu holen und Gedächtnis zu holen. So, glaube ich,
total.
Sieht die Realität.
Ja, leider,
dann auch
aber
aus.
Das, ich merke es ja auch, meine Arbeit ist natürlich auch deshalb so wichtig, weil es wirklich immer noch, obwohl es jetzt seit 30 Jahren gibt es Audiodeskription in Deutschland, aber es ist immer noch nicht wirklich überall bekannt und es braucht immer noch viel Überzeugungsarbeit, gerade im kulturellen Bereich, dass dafür Geld ausgegeben werden muss.
Ja. War das eigentlich für Ihren Vater, von dem Sie ja gesagt haben, er hat alles gemacht, was er wollte, gehörte Kultur, also Theater, Kino, Fernsehen auch dazu?
Ja, unbedingt. Also er hat auch seinen Doktor in Kulturwissenschaften gemacht und er war schon immer ein großer Freund von Theater, von Kino, von Filmen, Verlesungen, Konzerten, was er aber dann tatsächlich sehr eingeschränkt nur genutzt hat, weil er eben oft gemerkt hat, er kommt eben nicht hinterher. Ne?
Also und da mussten dann Sie beispielsweise, haben Sie dann neben ihm gesessen und ihm
ja,
schon erzählt?
Im Kino durchaus, in Theaterstücken dann erst sozusagen, als ich größer war. Aber das hat er tatsächlich gar nicht mehr so oft gemacht. Und jetzt, also wo es jetzt so, also leider ja jetzt erst seit einigen Jahren verstärkt Angebote gibt, hat er sich sogar auf Musiktheater eingelassen. Also er kam zu meiner allerersten Musiktheaterproduktion, das war 2007, nach Heidelberg. Da gab es die Frau Luna, das war die allererste Musiktheaterproduktion in Deutschland mit einer Live-Audiodeskription. Und dafür ist er dann auch wirklich extra angereist, um das zu erleben, obwohl er jetzt eigentlich nicht so der Operettenfan ist. Ja, wenn es die Angebote nicht gibt, dann
kann man es auch nicht wahrnehmen.
Führt natürlich. Es auch ganz schnell dazu, genau, dass auch Menschen mit Sehbehinderung oder auch gehörlose Menschen dann auch tatsächlich nicht hingehen. Ne?
Warum ich das auch gefragt habe, ist, weil ich auch so ein bisschen, waren Sie theateraffin als Kind? Oder also welche Rolle hatte Kultur, Theater, Kino in Ihrer Kindheit gespielt, dass Sie dann diesen Weg gegangen sind?
Ja, eine sehr große Rolle tatsächlich. Mhm. Also ich bin seit meinem 7. Lebensjahr quasi ausgebildet worden im Theaterbereich. Ich war in dem zweitgrößten Kinder- und Jugendensemble der DDR im damaligen Pioniertheater. Wir haben dort eine Ausbildung erhalten in Tanz, Gesang, Schauspiel und auch Rhetorik. Wir waren eigentlich sozusagen die SchauspielerInnen von morgen. Also so wurden wir immer auch darauf vorbereitet. Also es war sehr lange ein großer Bestandteil in meinem Leben. Und dann kam eigentlich, wenn ich das so richtig betrachte, die Audiodeskription quasi nahm immer mehr Platz ein und dann hat das quasi das auch abgelöst. Und auf eine Art und Weise spiele ich ja jetzt auch mit, also zumindest wenn ich für den Live-Bereich arbeite, also in Theatern oder in Opernhäusern, empfinde ich mich schon auch als Teil der Inszenierung, wenn auch unsichtbar quasi, aber ich bin dabei und bin ja die ganze Zeit hörbar und das gefällt mir ganz gut. Also ich muss gar nicht sichtbar sein. Ich bin sehr gerne einfach nur auf den Ohren.
Frau Nicolai, wir haben Sie eben quasi im Theater vor uns gehabt. Und dann haben Sie gesagt, die Audiodeskription hat dann aber Überhand genommen. Die gab es ja damals eigentlich noch gar nicht. Sie haben ja gesagt, die gibt es erst seit 30 Jahren. Wann hat das alles so angefangen? Wann haben Sie das erste Mal mit tatsächlich so einer Bildbeschreibung Kontakt gehabt?
Also ich persönlich tatsächlich 1997. Man muss aber, wenn ich das kurz erwähnen darf, sagen, dass eigentlich zwei Männer den Weg überhaupt bereitet haben. 1989 nämlich haben sie das erste Mal von Audiodeskription erfahren über das Filmfestival in Cannes. Das waren damals Bernd Benecke und Elmar Dosch. Und die beiden waren kinoaffin oder überhaupt filmaffin und haben gedacht, wenn die Franzosen das können, dann müssen wir das auch ausprobieren. Elmar Dosch, muss man dazu sagen, ist blind. Und dann haben die einfach rumprobiert und einfach getestet, wie können wir denn Filme zugänglich machen. Mhm. 1993 gab es die allererste Fernsehausstrahlung. Und dann hat es aber eben nochmal 4 Jahre gedauert, bis überhaupt sozusagen Sender, wie zum Beispiel der Bayerische Rundfunk damals dann federführend, gesagt haben, wir stellen ein Budget zur Verfügung, wir suchen Filme aus und wir brauchen natürlich Leute, die jetzt auch diese Arbeit machen. Und damals gab es also dann das allererste Ausbildungsseminar, veranstaltet vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, und unterrichtet hatten dann Elmar Dosch und Bernd Benecke.
Und da war ich dabei. Genau. Und wie sind Sie da hingekommen? Wann haben Sie gewusst, das ist meins? Weil Sie waren ja eben noch am Theater und wollten selber vielleicht Schauspielerin
ja,
werden.
Ja, das stimmt. Ich habe 97 mein Abitur gemacht hier in Berlin und mein Vater hatte aber damals beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband gearbeitet. Und über den habe ich davon erfahren und habe mich dann, so wie alle anderen auch, das möchte ich dabei betonen, beworben. Und ich war dabei, hatte das große Glück. Genau, 1998 gab es ein Folgeseminar und 1999 gab es noch eins.
Also ein ganz schön langer Weg, ne?
Es waren genau mehrere Veranstaltungen, aber zwischendurch habe ich dann bereits begonnen. Ich hatte Berliner Kolleginnen mir gesucht, mit denen ich das zusammen machen konnte. Wir haben alle angefangen, zu dritt zu arbeiten. Wir waren ein Dreierteam, ein festes Dreierteam, 2 sehende Kolleginnen und eine blinde Person. Und das war auch die Idee sozusagen, dass 3 Personen gemeinsam, also auch gleichberechtigt und auch gleich bezahlt, so einen Film beschreiben. Weil die 2 Sehenden konnten sich permanent gegenseitig korrigieren, präzisieren, ergänzen. Und die blinde Person war permanent als Korrektiv dabei. Ne? Und so haben wir wirklich gemeinsam Satz für Satz entwickelt und geschrieben. Und ab 2012 gab es eine Selbstverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Sender.
Also 2012?
Ja, also so lange, von 97 bis 2012.
2009 kam die UN-Behindertenrechtskonvention.
Ja.
Wahrscheinlich hat die das etwas beschleunigt.
Genau, aber erst 2012 haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender zu so einer Selbstverpflichtung bereit erklärt, das komplette Vor- und Abendprogramm barrierefrei anzubieten. Das bedeutet Audiodeskription, aber auch Untertitel für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Und damit gab es also einen enormen Zuwachs an Sendeminuten, die jetzt produziert werden mussten.
Konnten Sie vorher überhaupt davon leben?
Ja, also ich habe es gemacht als eine der wenigen.
Aber das heißt, Sie sind immer von Sender zu Sender gelaufen und haben gesagt, gib mir einen Film, den ich...
Es war schon so, dass wir uns natürlich bei den Sendern A beworben haben und aber auch durch die Ausbildung von Bernd Benecke und Elmar Dosch hatten wir sozusagen eine gewisse Expertise. Und es gab damals ganz wenige von uns. Also das war sehr überschaubar. Wir kannten uns alle, im Grunde kannten uns dann auch die Sender alle. Damals gab es noch gar keine Konkurrenz. Es gab auch noch nicht so viele Aufträge. Das waren vielleicht im Jahr am Anfang zwischen 5 und 10 Filmen und dann wurde es erst allmählich mehr. Ne?
Wie groß war denn das Interesse der sehbehinderten Menschen?
Riesig.
Und auch geäußert?
Oder? Ja, also da haben wir natürlich auch ganz viel und auch der Verband sehr viel Wert gelegt auf Rückkopplungen, auf Feedback, auf Evaluation letztlich auch, ne? Dass wenn schon Geld ausgegeben wird, natürlich, dass es dann auch evaluiert wird, dass das genutzt wird. Aber wie gesagt, mit diesem Zuwachs an Sendevolumen musste viel mehr gestemmt werden. Es gab aber nicht unbedingt mehr Budget. Und das war ein großes Problem. Ja, also nicht überall auf jeden Fall, sodass tatsächlich dann gespart werden musste. Das heißt, die blinden Kollegen sind eigentlich als erstes quasi weggespart worden.
Gerade die blinden Kollegen sind weggespart worden?
Ja, sie sind vor allem in die Endabnahme gerutscht, sozusagen, dass sie also am Schluss diesen Film
nicht mehr am Prozess teilhaben.
Genau, dann dass sie quasi die Endkontrolle haben. Und auch wir Sehenden mussten uns quasi teilen. Also inzwischen ist es völlig normal. Eine sehende Autorin oder ein sehender Autor schreibt alleine den Text. Und es gibt am Schluss eine Abnahme mit einem blinden Kollegen. Die einzigen, die sich noch 3 Leute leisten, ist der Bayerische Rundfunk. Die halten die Fahne hoch und geben tatsächlich ihr Geld dafür aus, dass 3 Leute, also dieses Dreierteam, tatsächlich noch zusammenarbeitet.
Es ist ja wirklich eine verrückte Welt, wenn Sie sagen, die Aufträge sind mehr geworden, aber gleichzeitig muss überall gespart werden. Wie ist es im Kino, bei Kinoproduktionen? Wir haben jetzt immer Sender.
Ja, Kino, genau. Kino kam quasi gleichzeitig. Die Novellierung des Filmfördergesetzes kam gleichzeitig. 2012 trat die in Kraft. Das heißt, dass unsere Bundesregierung entschieden hat, dass alle staatlich geförderten Filme, die von der FFA, also der Filmförderungsanstalt, dem Deutschen Filmförderfonds oder aus Bundesmitteln vom BKM sozusagen gefördert sind, müssen eine barrierefreie Fassung zur Verfügung stellen. Sie müssen, sonst kriegen sie keine Fördergelder. Das natürlich war für uns natürlich eine wahnsinnige Entwicklung. Also wirklich, und auch alle blinden Menschen haben sich unglaublich gefreut. Und damit also wuchs der Markt noch mehr. Damit wuchsen aber auch natürlich die Anbieter. Also jedes Tonstudio, jedes Synchronstudio, jeder Untertitler sagt auf einmal, ich mache übrigens auch Audiodeskriptionen. Und das ist leider eine Entwicklung, die ich sehr bedauere, weil es zulasten tatsächlich der Qualität geht und letztlich auch dem Nutzen dann des Ganzen.
Was müssen Sie eigentlich abliefern? Was ist Ihr Endprodukt, was Sie abliefern?
Das Endprodukt ist in dem Fall eine WAV-Datei, also tatsächlich eine Tondatei, die für das DCP, das ist die digitale Filmkopie dann im Kino, da wird die draufgepackt quasi als zusätzliche Tonspur. Aber im Kino ist es die reine Audiodeskription. Fürs Fernsehen wiederum erstellen wir einen Stereomix und der besteht aus der Audiodeskription abgemischt mit der Filmtonspur, sodass ein sehr angenehmer Klang entsteht und die Filmtonspur zum Beispiel an lauten Stellen, wo Musik ist oder viele laute Geräusche sind, wird dann runtergeregelt, damit die Audiodeskription gut zu verstehen ist. Genau, das ist die Stereo-Mischung. Während im Kino haben wir die 1.0-Mischung, sagen wir immer, also quasi nur die Sprache, weil im Kino hört man den Filmton über die Kinolautsprecher und die Audiodeskription hört man, und das ist auch eine ganz tolle Entwicklung, über eine App auf seinem eigenen Handy, über die eigenen Kopfhörer.
Das heißt, ich kann mir aussuchen mit meinem Handy, ich gehe in das Kino und dann schalte ich die App ein und kann die über meine Kopfhörer die Tonspur hören.
Genau, das ist nämlich wirklich großartig, man ist komplett unabhängig. Aber wir haben ein großes Problem, dass die Verfügbarkeit der Audiodeskriptionsspuren über diese App muss auch bezahlt werden. Und zwar von den Produktionsfirmen bzw. von den Verleihern, von den Filmverleihern. Und die sagen natürlich, jetzt haben wir doch aber schon so viel Geld bezahlt für die Produktion der Audiodeskription und auch der Untertitel für Menschen mit Hörbehinderung. Warum sollen wir denn jetzt nochmal Lizenzgebühren quasi für diese App bezahlen? Nehmt die Kinobetreiber in die Pflicht. Das bedeutet in der Konsequenz, dass tatsächlich ungefähr die Hälfte aller Kinofilme nicht erlebbar ist. Wir müssen aber die Fassungen produzieren fürs Filmfördergesetz. Sie landen also auf dem DCP und sie kommen nicht bei den Blinden an. Die einzige Hoffnung darin besteht, dass wir versuchen, die Produktionsfirmen zu überzeugen, macht sofort, wenn ihr schon fürs DCP das sozusagen produzieren lasst, auch die Home-Entertainment-Fassung, also für Blu-ray, für DVD, für die TV-Auswertung im Nachhinein, weil dann gibt es wenigstens die Möglichkeit, diese Fassungen später auf DVD zu erleben oder eben im Fernsehen. Das kostet nur wenige 100 € mehr, aber auch das ist nicht Bestandteil des Filmfördergesetzes. Es ist nicht Pflicht.
Wir sind mittendrin in der sehr komplizierten Welt der eigentlich Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, in diesem Fall für Menschen mit Sehbehinderung. Über Bildbeschreibung, also Audiodeskription im Film, haben wir jetzt schon eine ganze Menge gehört. Wir haben auch ganz kurz mal das Theater gestreift, hier mit Anke Nicolai. Das ist doch viel komplizierter, oder? Im Theater die Bildbeschreibung zu machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Peer Gynt ganz aktuell an der Schaubühne. Es, glaube ich, hat nur noch Premiere gehabt. Ich habe einen Trailer gesehen und das war so bunt. Das war so viel, dieses Bühnenbild. Was beschreiben Sie dann da noch?
Ja, also Schauspiel, also sowohl Sprech- als auch Musiktheater ist tatsächlich nochmal so die Kür und auch meine persönliche Leidenschaft. Also es gibt dort natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil wir haben zwar im Rahmen des eigentlichen Stücks natürlich auch nur beschränkt Zeit, die Informationen zu geben, aber was wir dort nutzen können, ist immer eine zusätzliche Einführung zu schreiben. Das heißt, da können wir ausführlich das Bühnenbild erläutern. Wir können die Figuren vorstellen, wie sie aussehen, was sie für Kostüme tragen, können auch noch mal eine kurze Inhaltsangabe machen.
Das heißt, die blinden Menschen kommen einfach viel eher?
Also bisher ist es so, dass sie quasi diese Einführung 10 Minuten früher im Saal hören, über ihren Kopfhörer. Sie sitzen einfach schon auf ihren Plätzen und werden damit quasi begrüßt und hören das vorher. Es gibt aber auch immer, und das ist ganz toll und auch ganz wesentlich, gehört auch zu meinem Konzept dazu, ein Rahmenprogramm bestehend aus einer Tastführung. Mhm. Das heißt, die blinden Menschen können Kostüme anfassen, Requisiten betasten. Sie haben in der Regel auch wirklich die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und können dort sich mit dem Bühnenbild vertraut machen, können auch da eben zum Beispiel auf der Drehbühne gedreht werden oder sie können, je nachdem, was es für Bühnenbilder gibt, möglicherweise dann auch in die Häuseraufbauten reingehen oder sie können eben auch die Ausmaße so einer Bühne kennenlernen, ne? Indem sie das einmal abschreiten der Länge nach und auch in die Tiefe und so weiter. Also darauf lassen sich die Häuser ein.
Welche Häuser denn?
Ja, das sind natürlich sehr viele verschiedene. Ich arbeite für das Theater in Freiburg, also für das Staatstheater. Ich arbeite für die Oper Frankfurt, für das Nationaltheater in Weimar, für die Staatsoperette Dresden oder auch für das Sozietätstheater in Dresden. Oder ich arbeite ganz regelmäßig für die Oper in Graz, auch für das Opernhaus Zürich. In Berlin, möchte ich gerne sagen, sind es auch kleinere Institutionen wie das Gripstheater oder die Schaubude, die im Grunde den großen Häusern zuerst gezeigt haben. Es geht übrigens, man kann innerhalb sozusagen der Berliner Gelder auch im Antrag die Inklusion gleich mit beantragen und dann bekommt man das auch bezahlt. Mhm. Angefangen in Berlin hat aber die Jugendtheaterwerkstatt Spandau. Also wirklich so ein kleines Haus, die aber fantastische Produktionen machen und die waren die ersten, die schon seit 3 Jahren Audiodeskription regelmäßig anbieten.
Das merkt man Ihnen aber an, dass Sie genau solche Dinge auch immer noch mal sagen müssen, damit sich auch andere animiert fühlen. Ne?
Ja, und in Berlin gibt es jetzt das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription. Die haben natürlich 5 große Häuser gewinnen können. Den Friedrichstadtpalast, wo ich Vivid spreche, live. Also das ist sowieso der Hammer, diese große Show. Dann gibt es die Deutsche Oper, das Deutsche Theater, das Berliner Ensemble und das Theater an der Parkaue.
Sind Sie dann immer schon bei den Proben dabei?
Das wäre zu früh tatsächlich und würden wir auch nicht bezahlt bekommen. Also wir sind eigentlich wirklich erst dabei, wenn das Stück fertig ist. Wir gucken es uns einmal live an, quasi in der wirklich finalen Fassung. Und auch dann bekommen wir einen Mitschnitt, quasi wie beim Fernsehen auch, und können dann auch anhand dieses Mitschnitts unsere Audiodeskription erstellen. Dann gibt es quasi eine Abnahme durch das Haus. Dann gibt es einen Probedurchlauf, wo wir also schon auf unserem Platz sitzen. Das kann eine Loge sein, eine extra Sprecherkabine oder man sitzt mal auf einer Galerie. Und von dort sprechen wir dann live, simultan sozusagen probehalber die Audiodeskription schon ein. Und es sitzen ungefähr 5 Testhörerinnen schon im Saal. Das sind dann blinde Kolleginnen aus dem Projekt, die dann auch Feedback geben und dann quasi gibt es nochmal eine Korrekturrunde, dann muss es aber auch sitzen. Also dann ist es quasi fertig und dann gibt es die eigentliche Veranstaltung.
Und dann gibt es Ausgewählte, nämlich an Aufführungen, Sie werden nicht den ganzen Spielplan durch irgendwie.
Nein, das wäre ein Traum. Wir sind weit davon entfernt.
Im Moment weiter denn je, weil wegen Corona haben wir jetzt ja diese ganzen kulturellen Beschränkungen. Was heißt das eigentlich für Sie?
Ja, das ist wirklich eine große Tragik, auch in diesem Bereich. Also bei mir sind jetzt mindestens 7 Projekte abgesagt worden, die jetzt alle hätten stattfinden sollen an den unterschiedlichen Häusern. Also es waren große Opernproduktionen geplant und keines dieser Häuser weiß, wann es überhaupt wieder öffnen kann und in welcher Form.
Es gibt ja einige Häuser, die jetzt Stream-Veranstaltungen, Stream-Aufführungen streamen. Ich habe gerade eine gesehen von Berliner Theatertagen, also vom Theater Bochum Hamlet. Die war mit Audiodeskription.
Von mir.
Genau. Da habe ich sie gehört. Ja. Aber das ist ja nicht gängig jetzt im Moment, oder?
Nee, also das war jetzt ein ganz großer Glücksfall. Gesprochen habe ich übrigens nicht. Da habe ich mir auch eine meiner Lieblingssprecherinnen geholt, die Nadja Schutz.
Ich habe ihre Arbeit gehört.
Berlinghoff. Genau, ich war die Produktionsleiterin und habe die redaktionelle Abnahme und die Sprachregie dann im Studio übernommen. Und Hamlet war jetzt wirklich ein Glücksfall, dass also diese Produktion eingeladen war zum Berliner Theatertreffen und die Aufzeichnung, die Fernsehaufzeichnung, die parallel stattfinden sollte, um es dann eben bei Dreisat auszustrahlen, konnten wirklich die allerletzte Vorstellung noch nutzen, wo schon kein Publikum mehr im Saal saß, außer die beiden Autorinnen, blind und sehend, die dann die Audiodeskription erstellt haben. Die sind da noch hingefahren und hatten das große Glück, dass wirklich einen Tag später war das Haus zu. Und eigentlich war der Plan, am 2. Mai gibt es Live-Audiodeskription zu Hamlet in Berlin für alle, die kommen können. Und es gibt parallel im Fernsehen die Aufzeichnung für alle anderen in Deutschland, die das mitverfolgen wollen. Also das wäre echt der Hammer gewesen. So gab es jetzt also nur die Fernsehaufzeichnung plus, und das möchte ich noch sagen, bis 30.07. gibt es auch noch Hamlet mit Audiodeskription in der ZDF-Mediathek zu erleben. Und es gibt die Stückeinführung, die akustische Stückeinführung dazu bei theaterhörenberlin.de. Es gibt also mittlerweile auch, das konnte ich vorhin noch nicht so ausführen, die Idee, diese Einführungen akustisch vorher sozusagen aufzunehmen und sie dann als Tondatei auf den Webseiten der Theater einfach zur Verfügung zu stellen. Und jeder, der hingehen möchte oder sich damit beschäftigen möchte, kann sich das also schon 1-2 Wochen vorher anhören.
Eigentlich müssten die digitalen Möglichkeiten doch sowieso gigantisch sein, oder?
Ja, theoretisch.
Aber es geht dann wieder ums Geld.
Ja, es geht immer ums Geld. Aber wir sind dran. Wir sind da gerade dran, eine Oper auch noch von der Deutschen Oper nämlich im Internet verfügbar zu machen.
Also viele Projekte, die eventuell in der Pipeline sind, für die wir auf jeden Fall die Daumen drücken hier im Gespräch mit Anke Nicolai. Wir haben Sie jetzt erfahren als eine, die für ihre Arbeit brennt. Sie haben irgendwann zwischendurch auch gesagt, Sie sind nicht nur Unternehmerin, sondern auch Aktivistin in gewisser Weise. Schauen Sie sich Filme immer mit der Audiospur an?
Ganz ehrlich, also ich komme eh kaum dazu, Filme anzuschauen. Ich habe ja auch noch eine Familie und die Arbeit nimmt eh schon sehr viel Raum ein. Und wenn ich dann wirklich mal abends zu Hause bin, bin ich ganz froh, keine Filme mehr sehen zu müssen. Also in seltenen Fällen oder wenn ich ins Kino gehe, dann und es gibt die AD über die App, dann schalte ich auch mal kurz ein, aber eigentlich nicht.
Was ist Ihr Lieblingsprojekt oder vielleicht eins für die Zukunft, das Sie planen?
Ich würde so gerne die fabelhafte Welt der Amelie beschreiben wollen, weil mir dieser Film sehr viel bedeutet hat damals und der ja auch so liebevoll und so kreativ gemacht ist, dass ich finde, den sollten auch blinde Menschen erleben können. Bisher gibt es ihn nicht mit Audiodeskription. Also das wäre ein großer Wunsch von mir.
Das wäre jetzt also die Bewerbung darum?
Ja, also wenn er mal irgendwann vielleicht entweder ins Filmerbe fällt oder wenn er doch mal irgendwo in einem Sender läuft, dann könnte sich ein Sender dafür entscheiden, auch einen älteren Film auszustatten. Ich habe kein konkretes Projekt, mir ist es einfach ein Anliegen. Wir sind nämlich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gerade mal bei 17-20% Audiodeskription. Die ganzen privaten Fernsehsender sind noch gar nicht eingestiegen. Im Kinobereich sind es bisher nur die deutschsprachigen und die deutsch geförderten Filme. Die internationalen Produktionen sind noch gar nicht dabei. Und auch die regionalen Förderungen müssen auch nicht barrierefreie Fassungen finanzieren. Also mir geht es eigentlich immer darum zu sagen, Grenzen abschaffen, Barrieren abschaffen und tatsächlich diese Spuren einfach selbstverständlich mitdenken.
Mit diesem Ausrufungszeichen enden wir hier im Gespräch mit der Audiodeskriptorin Anke Nicolai. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Und wer mehr wissen will über die Arbeit der Audiodeskriptorin, der kann das mittels eines kleinen Filmchens sich weiter informieren am 1. Juni auf Kabel 1 und danach im Netz verfügbar, das Bild im Ohr.